Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Meine heutigen Gäste sind Marc Vielemann und Stefan Wolk. Wie der Name Marc Vielemann schon sagt, beziehungsweise Vielemann sagt, geht es heute um das Unternehmen Vielemann. Und das darf ich auch einmal kurz näher vorstellen. Vielemann ist ein deutsches Unternehmen und der größte Optiker in Zentraleuropa. Weltweit ist Vielemann, glaube ich, die Nummer 3. Und Vielemann wurde 1972 von Günter Vielemann gegründet und hat seinen Hauptsitz im schönen Hamburg. Das Unternehmen ist für seine Auswahl an Brillen zu erschwinglichen Preisen bekannt und betreibt über 1000 Filialen in den verschiedensten Ländern Europas, aber auch in den USA. Ich glaube, es sind 993 Filialen in Europa und 82 Filialen in den USA. Marc Vielemann ist der Sohn des Gründers und seit 2019 alleiniger Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Er trat bereits in jungen Jahren in das Familienunternehmen ein und arbeitete sich kontinuierlich durch die verschiedenen Positionen, um natürlich ein tiefes Verständnis für das Geschäft zu entwickeln. Und unter der Leitung von Marc Vielemann hat das Unternehmen seine digitalen Aktivitäten verstärkt in den letzten Jahren und innovative Technologien eingeführt, um den Kunden ein modernes und nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten. Er setzt sich aktiv für die Digitalisierung im Einzelhandel ein und genau darüber werden wir natürlich klarerweise auch heute sprechen. Die Förderung von Nachhaltigkeit auch in der Branche. Wir dürfen ihn heute mit Stefan Wolk sehr herzlich im Podcast begrüßen. Stefan ist seit über 10 Jahren bei Vielemann und verantwortet den kompletten E-Commerce-Bereich und digitale Innovationsthemen. Hallo und herzlich willkommen, Marc und Stefan.
Hallo.
Hallo. Danke,
dass wir beide sein dürfen im Podcast.
Vielen Dank.
Wir gehen da gleich mal rein und schauen uns dann mal an, was hat sich denn so in dem Bereich Digitalisierung, was hat sich in den letzten 5 Jahren getan bei euch? Was hat sich in den letzten, es ist ja alles, die Geschwindigkeit ist ja viel schneller geworden. Nicht? Wir reden ja immer von der Zeit vor Corona und mit Corona und nach Corona. Aber was ist so in den letzten fünf Jahren im Wesentlichen bei euch jetzt mal passiert in der Digitalisierung des Handels bei über 1000 Filialen? Wird es ja da im Filialgeschäft, hat es ja vielfach Veränderungen gegeben. Was war so das Wesentlichste in den letzten 5 Jahren?
Ich glaube, dass die Kundenwünsche sich natürlich verändern. Und wenn sich die Kundenwünsche verändern, dann müssen wir auch uns diesen Wünschen entsprechend anpassen. Und bei uns in der Branche, glaube ich, so das, was man auch in anderen Handelskonzepten sieht. Wir bewegen uns ja als Geschäftsmodell so irgendwo zwischen Fachhandel, Gesundheitswesen. Und die Produkte, die wir anbieten, sind ja mehr Medizinprodukte. Aber Mode ist eben auch ein großer Aspekt, weil die Brille trage ich ja im Gesicht. So, das bedeutet, dass viele Trends, die du oder vielleicht auch deine Zuhörer aus anderen Branchen kennst, betreffen uns. Aber wir sind immer schon ein bisschen auch noch eine besondere Branche, eben wegen dem medizinischen Aspekt, der ja auch mit dahin zukommt. Und das vorausgeschickt hat sich natürlich das Medienverhalten schon auch vor 5 Jahren angepasst. Ne? Die Menschen konsumieren anders. Das wirkt sich auf unser Marketing auf. Und auch das Einkaufsverhalten ist ganz anders. Da können wir gerne gleich, wenn du Lust hast, noch ein bisschen drüber sprechen, weil das sehr unterschiedlich ist bei den unterschiedlichen Produkten, die wir anbieten. Also das ist zum Beispiel bei der Kontaktlinse, die mehrheitlich online gekauft wird, ganz, ganz anders als zum Beispiel bei der Brille oder bei der Hörakustik, wo bei der Brillenoptik zum Beispiel der Online-Anteil, also wirklich der komplette Kauf, eine geringere Bedeutung hat. Bei der Hörakustik ist es fast gar nicht existent. Aber durch alle Produkte und Warengruppen hinweg ist es ja dann häufig doch der gleiche Kunde oder die gleiche Kundin. Und der digitale Anteil an der Customer Journey, der hat natürlich massiv zugenommen. Menschen machen Online-Termine, informieren sich, gucken sich das Sortiment an, vergleichen Preise, möchten vielleicht schon eine Vorauswahl treffen. Und das sind natürlich alles Dinge, die wir Ihnen im Rahmen unseres Omnichannel-Geschäftsmodells anbieten.
Und wenn ich kurz noch ergänzen darf, ne? Also für uns ist es halt auch unglaublich spannend und interessant, wie wir dieses Kundenerlebnis auch verbessern können mit digital. Ne? Du hast ja gerade auch angesprochen, dass wir Marktführer in Zentraleuropa sind. Das hört sich toll an, aber es bedeutet halt auch, wir haben ziemlich viele Kunden. Und manchmal tatsächlich haben wir das luxuriöse Problem, dass wir eine zu hohe Frequenz haben. Und da kann digital natürlich in vielen Bereichen auch helfen, diese Frequenz in irgendeiner Form besser zu verteilen und das Kundenerlebnis in Summe noch besser zu machen.
Hat sich denn so wie in anderen Branchen, in anderen Bereichen bei euch, du hast vorher erwähnt, nicht, also bei der Brille ist jetzt einmal der Kauf online keine große Bedeutung, aber hat sich das zu Anfang der Corona-Zeiten geändert? War es da mehr? Ist es jetzt wieder zurückgegangen, wie in anderen Branchen auch? Kommen die Leute jetzt wieder gerne und mehr in den stationären Handel, in die Filialen als online zu kaufen?
Ich würde sagen, Corona hat ganz, ganz viele vorher bestehende Trends schon verstärkt und dann gab es einige Rückwärtsbewegungen. Bei uns in der Branche, wir sind ja nicht so ein zyklisches Produkt, also vor allem die Brille ist nicht so zyklisch, sondern es ist ja eher ein Produkt, was die Menschen irgendwann dann brauchen, ne, wenn sich die Sehstärke geändert hat oder der ein oder andere möchte halt auch mal ein bisschen neuen Style auf der Nase haben, dann wechselt sich das ein bisschen, aber wir sind dadurch ja deutlich weniger zyklisch. Und das siehst du, glaube ich, auch bei den Entwicklungen. Also, wenn man nochmal wieder auf die wesentlichen Warengruppen guckt, die wir haben, dann ist es so, dass vor Corona schon ganz, ganz viele Menschen zwar zum Augenoptiker oder Augenarzt gegangen sind, um ihre Kontaktlinsen haben anpassen lassen, die Augen untersuchen zu lassen, aber dann zum Kauf immer mehr auch in die Online-Kanäle gegangen sind. Also auch bei uns. Wir sind in Österreich seit 2013 schon dabei, dass wir Kontaktlinsen im Versand anbieten. Und das ist mit Abstand der wichtigste Kanal für uns. So, dieser Trend hat sich während Corona verstärkt und fortgesetzt. Bei anderen Warengruppen, wir haben da ja zum Beispiel die Sonnenbrille ohne Sehstärke. Das kannst du so ungefähr vergleichen, vielleicht mit anderen Modeartikeln. Ist ein bisschen weniger Versandanteil, weil die meisten Menschen ihre Sonnenbrillengröße nicht kennen, also wissen nicht genau, wie die dann auf der Nase oder im Gesicht sitzt. Da kann man Abhilfe schaffen mit modernen Technologien wie einer virtuellen Anprobe. Das treibt dann den Anteil, aber da reden wir so im Markt vielleicht bei 10, 12% Online-Anteil. Bei uns ist es deutlich mehr, weil wir eben Omnichannel-Geschäftsmodell haben. Und bei der Brille, wie ich eben schon eingangs kurz erwähnte, war das so, dass die wenigsten Menschen ihre Brille tatsächlich komplett online gekauft haben. Der Anteil im Markt ist so bei ungefähr 1 bis 2%, also wirklich sehr, sehr gering. Aber das heißt ja nicht, dass das die Menschen nicht wollen, sondern das heißt einfach nur, dass online nicht die gleiche Qualität geboten werden konnte bei allen Brillen. Da haben wir jetzt seit vielen Jahren dran gearbeitet. Da brauchst du Messtechnologien für, du musst ja einen Sehtest machen, du musst gucken, dass die Brillengläser an der richtigen Stelle sind. Und das haben wir sukzessive in den letzten Jahren digitalisiert, sodass wir jetzt beispielsweise auch komplette Brillen online anbieten können in der gleichen Qualität. Das gilt aber nicht bei allen Brillen, sondern beispielsweise nur bei Brillengläsern bis zu einer gewissen Stärke. Und kompliziertere Brillen, wie beispielsweise Gleitsichtbrillen, würde ich jetzt nicht empfehlen, dass man die online kauft. Und das sind alles Trends, die sich fortgesetzt haben. Also da ist beispielsweise der Trend zu online stärker geworden. Und dann hat sich das aber eigentlich auch fortgesetzt nach Corona. Wobei wir, wenn du jetzt drauf auf die Frequenzen anspitzt, kann ich zum Beispiel sagen, dass bei uns jetzt zum Beispiel auch die stationären Frequenzen gerade wieder hochgegangen sind. Wobei meines Erachtens das jetzt nicht ein Vor-Corona-Nach-Corona-Effekt ist, sondern ich glaube, das liegt eher daran, dass die Menschen gerade genauer aufs Geld gucken. Und da profitieren wir natürlich als Preisführer von, weil wenn die Menschen aufs Geld gucken und Preise vergleichen, dann haben wir natürlich als Preisführer gute Karten.
Jetzt ist natürlich eine Brille, ist ja ein Modeartikel ja auch geworden jetzt. Also man probiert ihn ja, das erklärt wahrscheinlich ja auch, nicht? Also warum der Anteil jetzt einmal so hoch ist im stationären Handel und so gering ist mitunter im Onlinehandel auch, weil man natürlich 10 verschiedene Brillenmodelle oder mehr denn probiert auch. Aber trotzdem, wenn online bestellt wird, gibt es da eine hohe Retourenquote oder wo liegt eigentlich die Retourenquote?
Ja, genau. Also ich würde mal, weil ich grundsätzlich mal vorweg, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass der reine Online-Anteil, ne, also ich kaufe das komplett online, ich fange online an und lasse es mir nach Hause schicken, das ist das eine. Was wir aber sehr stark sehen in den letzten Jahren, also wirklich sich unglaublich verstärkt, auch in der Nutzung, ist dieses, ich fange vielleicht online an und das, du hast es ja gerade angesprochen, ich suche mir was aus. Da sehen wir schon einen sehr starken Trend hin, ne? Also Leute kommen heute nicht nur in die Geschäfte und sagen, was habt ihr für eine Brille? Ich suche eine neue, sondern viele kommen auch schon vorinformiert. Und da spielt beispielsweise das virtuelle Anprobieren eine unglaublich große Rolle. Wir sehen, wir haben eine virtuelle Anprobe in allen unseren Webseiten eingebaut, also auch für Kunden, die im Laden dann stationär eine Brille kaufen möchten. Und Millionen Leute machen das tatsächlich. Also ungefähr so bummelig 10 Millionen Menschen nutzen diese virtuelle Anprobe pro Jahr in allen unseren Ländern. Und wir wissen, wenn sie das tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zum Beispiel einen Termin machen, uns besuchen in unseren Geschäften oder dass sie online kaufen, viel, viel höher, so 2 bis 3 Mal so hoch ungefähr, ne? Das zeigt ja genau das, was du gerade angesprochen hast. Man will das halt vorher erleben und will es ausprobieren. Und das Coole ist bei dieser virtuellen Anprobe, da bin ich mal ganz begeistert, als weil ich auch Brillenträger bin und eine sehr hohe Sehstärke habe, -5, ne? Ist nicht ganz so easy. Du brauchst die Brille nicht absetzen. Also du kannst quasi in die Kamera gucken, im Handy oder auf deinem Notebook. Und die bestehende Brille, die du aufhast, wird quasi so wegradiert und die neue wird aufgesetzt. Das ist ein ganz tolles Feature. Du kennst es vielleicht auch, wenn man so als Brillenkunde immer so dicht an den Spiegel rangehen muss. Das brauchst du halt gar nicht machen, ne? Und das machen halt unglaublich viele, viele Menschen. Auf die Retourenquote angesprochen, können wir sagen, dass wir durchaus da im Marktschnitt sind, ne? So ganz genaue Zahl, das ist auch mal sehr unterschiedlich pro Land. Wir optimieren das aber auch mal weiter. Also wir lernen sehr, sehr viel auch, was das bedeutet. Also wenn Leute zum Beispiel eine Brille zurückschicken, fragen wir sehr genau, warum machen sie das eigentlich? Ja, und daraus ergeben sich dann wieder Verbesserungen auch in der gesamten Customer Journey, ne? Und das sind unterschiedlichste Gründe. Einer der Gründe ist sicherlich auch, hat mir vielleicht doch dann nicht gefallen, ne? Ein anderer ist, hat vielleicht nicht so gut gepasst, wie ich das gedacht habe. Deswegen muss diese virtuelle Anprobe beispielsweise auch immer besser werden. Und das wird sie auch, ne? Also die kann sehr, sehr gut auch erkennen, zum Beispiel, wie breit dein Gesicht ist oder wie lang das ist, also welche Kopfform du hast und fittet die eigentlich auf meinem Kopf, ne? Das ist ein wichtiger Aspekt.
Und halt auf deine Frage, also die Retourenquote, wie Stefan gerade sagte, ist jetzt nicht wie beispielsweise bei anderen E-Commerce-Formaten exorbitant höher als zum Beispiel im stationären Handel. Das liegt ja aber auch gerade daran, dass wir eine Customer Journey gebaut haben, die auf die richtigen Produkte fokussiert. Das bedeutet, wir bieten jetzt nicht das gesamte Sortiment an. Wir bieten ein sehr breites Sortiment an. Aber wie ich gerade schon sagte, Bleitsichtbrillen zum Beispiel nicht. Würden wir die online anbieten, hätten wir eine viel, viel höhere Retourenquote, weil das online akkurat anzupassen ist tatsächlich herausfordernder. Da arbeiten wir auch dran. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das in der Zukunft auch können. Heute bieten wir eben allen Stärkenbrillen an und das können wir online auch in der gleichen Qualität tun wie im stationären Fachhandel und mit den Messungen eben vor Ort. Aber ich glaube, die wesentliche Barriere, was man verstehen muss bei der Brille, sind diese ganzen optischen Messungen. Das bedeutet, wenn ich einen Kunden habe und der kennt die Sehstärke und ich habe den schon mal in unserer Niederlassung vermessen, dann kann ich auch Qualität bieten. Ich kann auch Qualität bieten für Kunden, die noch nicht bei uns waren, weil wir eben zwar über 20 Millionen in optische Messtechnologien investiert haben, um die zu entwickeln. Aber es ist tatsächlich, Brille ist Omnichannel prädestiniert. Also wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel Textilhandel nimmst, da hast du ja dann irgendwie beispielsweise die in Marktentwicklung, früher gab es stationär, dann kam irgendwann E-Commerce und dann kam Omnichannel, um sich abzugrenzen, also für den stationären. Bei der Brille ist die Reihenfolge tatsächlich fast andersrum. Reiner E-Commerce hat lange Zeit nicht funktioniert und Omnichannel ist eigentlich die Voraussetzung, um dem Kunden die digitale Convenience anzubieten. Also wenn ich deine Daten und so weiter und so fort habe, kann ich auch garantiert die Qualität online liefern, weil ich schon eine ganz andere Grundlage habe. Und das hat eben beim reinen E-Commerce, und das zeigen ja die Branchenzahlen, nie so wirklich gut funktioniert.
Wann kommt eigentlich oder wie oft kauft ein Kunde eine neue Brille bei euch, ein bestehender Kunde?
Also der Marktschnitt des Wiederkaufsintervalls ist 4 Jahre in etwa. Bei uns kommen die Kunden knapp alle 3 Jahre. Das liegt natürlich im Wesentlichen an dem Angebot, an den günstigen Preisen, die wir haben. Dann nimmst du auch gerne mal eine zweite Brille mit dazu. Die haben wir ja schon ab 17,50 Euro. Das hat so im Markt gar keiner. Und dadurch haben wir natürlich dann auch mehr Kunden, die vielleicht eine zweite, eine dritte, eine modische Brille kaufen. Das ist sicherlich ein kürzerer Intervall und dann ist es sehr unterschiedlich nach Kunden. Es gibt Kunden, die kaufen jedes Jahr eine neue Brille und es gibt Kunden, die tragen auch 5 Jahre eine Brille. Und das ist so ein typischer, vielleicht jetzt weniger ein Covid, aber eher so ein Kriseneffekt. Du siehst, dass die Menschen ihre Brillen etwas länger tragen. Deswegen ist das auch so, dass wenn wir jetzt in den Markt gucken, nicht bei uns, wir sind im letzten Jahr stark gewachsen, aber der Markt ist tatsächlich im letzten Jahr auch geschrumpft. Also wenn ich jetzt über Deutschland spreche, Österreich gibt es keine offiziellen Zahlen und wir schätzen auch, dass der Markt bestenfalls stagniert ist. Und der wesentliche Treiber, warum das so ist, ist, dass die Menschen tatsächlich ihre Brille länger tragen und natürlich dann mehr aufs Geld gucken. Das heißt, da ist auch Druck auf den Preisen, profitieren wir natürlich entsprechend von.
Gehen wir doch einmal rein, wie kommen denn die Kunden zu euch? Was sind eigentlich so die wesentlichen Kanäle, wie neue Kunden zu euch kommen? Gehen wir jetzt einmal aus von neuen Kunden, nicht von Bestandskunden, sondern von neuen Kunden. Wir haben ein bisschen davor gesprochen jetzt einmal. Ich sitze ja in Graz, ne? Du hast gesagt, Graz, eine deiner Lieblingsfilialen in der Altstadt hier in der Herrengasse. Sehr prominent natürlich, eine der besten Lagen mitunter auch, nicht? Also sind gute Lagen, ist das auch ein wesentliches Merkmal, sodass Sie in gut frequentierten, tollen Lagen auch präsent sein. Aber wie kommen die Erstkunden zu euch? Was sind da die wesentlichen Maßnahmen?
Definitiv. Also du hast sicherlich einen der Hauptgründe genannt. Also das gibt natürlich viele Kunden, die durch die guten Lagen laufen. Gibt noch einen Grund, der ist noch ein Faktor, der ist viel, viel, viel wichtiger. Kannst du dir vorstellen, welcher?
Gute Lage. Naja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, euch eure Werbespots, dann ist es, kommt in den Werbespots die Empfehlung mitunter rüber immer.
Bingo.
Ist es die Empfehlung?
Man sieht, du bist absoluter Marketingprofi. Abstand, unser wichtigster Werbekanal, wenn du so willst, sind zufriedene Kunden. Also sozusagen, das sehen wir auch immer wieder in den Befragungen und auch in der Marktforschung. Der größte Faktor sind zufriedene Kunden. Also wir haben eine Kundenzufriedenheit von weit über 90% und eine extrem hohe Weiterempfehlungsquote. Und das ist tatsächlich der Hauptgrund, wenn du die Kunden fragst, wie sind sie denn zu uns gekommen? Ja, über persönliche Empfehlungen von Freunden, Bekannten, Verwandten. Das ist tatsächlich der Grund Nummer eins. Dann sicherlich mit einem breiten Niederlassungsnetz, was wir haben, sind die Lagen wichtig. Darüber hinaus haben wir einen den Zielgruppen angepassten Marketingmix. Kann Stefan vielleicht gleich auch noch ein, zwei Worte zu sagen, wenn ich das vielleicht ein bisschen tiefer interessiert. Ich sag mal vielleicht allgemein, der ist natürlich nach den Warengruppen ein bisschen unterschiedlich. Bei Kontaktlinsen ist das Durchschnittsalter eher so um die 30. Also natürlich einen digitallastigeren Marketingmix als zum Beispiel jetzt in der Hörakustik, um mal ein anderes Beispiel zu bemühen, die wir in Österreich auch anbieten, wo wir jetzt dann eher eine Zielgruppe haben, ich sag mal im Schnitt 60, 70, 80. Ne? Da hast du natürlich dann einen klassischeren Mediamix. Die Brille ist dann dazwischen. Da haben wir Kunden vom Kind bis hin zum ganz, ganz lebenserfahrenen Mensch. Und da ist dann der Marketingmix ausgeglichener. Ne? Da spielt TV natürlich eine große Rolle, aber eben auch die digitalen Kanäle. Und wie überall siehst du eine Verschiebung auch bei uns natürlich vom klassischen Mediamix hin zum digitalen. Und was natürlich besonders spannend ist, du kannst natürlich mit dem digitalen und mit der Omnichannel Customer Journey, die wir schon vorhin angeschnitten haben, kannst du natürlich dem Kunden dann auch viel individueller ansprechen, auf die Bedürfnisse und auf die einzelnen Zielgruppen eingehen.
Ich glaube, das wann ist auch schon ein, ne?
So, Entschuldigung. Ja, jetzt. Vielleicht kurz an den Stefan rüber dann auch. Die Frage, wann seid ihr denn wirklich auch, was das Thema Marketing betrifft, verstärkt jetzt einmal in die digitale Welt eingetaucht? Nicht? Also gut, du bist jetzt seit 10 Jahren, nicht? Also bei Fielmann. Vor 10 Jahren gab es TikTok noch gar nicht oder so. Nicht? Also Instagram war gerade erst einmal ein bisschen im Entstehen, nicht? Also und das alles. Stories oder dergleichen auf Instagram gab es da, glaube ich, auch noch nicht. Und wie hat sich das so entwickelt rein? Wie seid ihr da reingewachsen mitunter?
Also ich glaube, wir sind da genauso reingewachsen wie unsere Kunden auch. Das ist eigentlich das Entscheidende, ne? Also du musst dich immer nach dem Kunden ausrichten. Und wenn der Kunde natürlich diese Medien benutzt und das für ihn, also von der Kommunikation angefangen, ne? Also es fängt beim Kundenservice an, wo du in der Vergangenheit vielleicht gesagt hast, einen Brief geschrieben oder eine E-Mail geschrieben, ist es heute halt so, hey, ich wende mich halt über Facebook, Instagram oder auch TikTok oder etwas anderes an uns, müssen wir natürlich dort entsprechend auch präsent sein und reagieren. So, insofern sind wir da mit dem Kunden gewachsen und haben das auch schon wirklich seit vielen Jahren etabliert, auch im Einsatz, bauen das auch ständig aus. Und genauso auch so im klassischen, ja, Advertising, also in der Werbung, ne, ist es für uns inzwischen, sind wir in allen Kanälen präsent, probieren auch immer wieder neue Sachen aus. Und ich finde besonders spannend, das Influencer-Marketing ist natürlich etwas, was in den letzten Jahren sehr stark auch entstanden ist, wo wir auch merken, na, das ist wieder sehr genau das, was Marc eben beschrieben hat, Weiterempfehlungsmarketing ja am Ende des Tages auch. Ne? Und wenn ich so auf meine Kinder gucke, mit 12 und 17, sind die halt, naja, da kann ich noch ein bisschen Einfluss nehmen, aber bei deutlich stärker wahrscheinlich TikTok und Instagram. Und insofern, wenn du dort Influencer findest, die natürlich authentisch das rüberbringen können, ist das perfekt. Das ist genauso wie, als wenn der Vater oder der Bruder etwas empfiehlt.
Jetzt gibt es Unternehmen, die machen verschiedenste Erfahrungen. Ne? Also manche sagen, okay, Influencer-Marketing, ja, wirkt aber wahnsinnig teuer geworden mitunter. Ne? Also wenn man richtig große Wirkungen haben will. Wie sind da eure Erfahrungen jetzt über die letzten 2, 3 Jahre? Ist es wirklich recht teuer geworden mitunter Influencer-Marketing auch, wenn man das beobachtet, was am Ende des Tages überbleibt? Oder ist es noch gleich effektiv wie vielleicht vor 2 oder 3 Jahren?
Also ich kann ja mal die Vogelperspektive geben und ich glaube, Stefan kann dann das vielleicht auch nochmal mit ein, zwei Beispielen beleuchten. Also allgemein kann man, glaube ich, sagen, dass Influencer-Marketing ist insofern ganz spannend, als dass du spezifisch auf Zielgruppen zugehen kannst. Wir sind ja jetzt eine Marke, ob jetzt in Österreich oder auch in Deutschland, wir sprechen ja eine breite Masse an Menschen an, ne? Also 60% aller Menschen tragen Brillen. Das heißt, dadurch funktionieren natürlich Massenmedien auch ganz gut. Ich persönlich finde Influencer-Marketing sehr interessant, um spezifische Zielgruppen zu adressieren oder vielleicht auch um einen neuen Service oder eine spitzere Produktgruppe wie zum Beispiel Kontaktlinsen zu platzieren, die für eine kleinere Zielgruppe relevant sind. Dann hast du, denke ich, auch eine höhere Amortisation darauf. Und das haben wir zum Beispiel gesehen. Also ich war sehr zufrieden mit dem Return on Invest, den wir gesehen haben beim Influencer Marketing für den Markenaufbau oder den Markenausbau in spezifischen Zielgruppen. Also ich würde mal allgemein sagen, wenn du eine Marke neu aufbauen willst, finde ich das sehr interessant. Und ich finde es auch spannend, wenn du deine Marke stärker positionieren oder repositionieren willst in spezifischen Zielgruppen. Das wäre so meine Globalperspektive und vielleicht nochmal ein, zwei Beispiele oder was dir gut gefallen hat.
Genau, also Marc hat es gerade schon gesagt, also wir würden jetzt weniger irgendwie sagen, wir setzen auf eine reine Influencer-Kampagne, um etwas zu positionieren, sondern es ist immer ein Mix, ne? Es ist immer eine Ergänzung in der Zielgruppe, in dem Medium. Und wir haben genau diese Erfahrung auch gemacht jetzt im Brand, haben ja gerade den Slogan von Brille Fielmann auf deine Brille Fielmann geändert. Das ist natürlich ein super Thema, ne? Weil wir reden über ein individuelles Produkt. Da kannst du dir auch Leute suchen und das sind dann manchmal auch lokale, kleinere, die dann viel, viel mehr dazu auch sagen können. Das ist viel authentischer, als wenn ich jetzt so einen Mega-Influencer habe, der viel Geld kostet, sondern gucken wir eher, dass wir es ein bisschen breiter aufteilen. Und wir haben durchaus aber auch einen Performance-Bereich, ne, also wo wir auch messen können, das ist ja das Schöne im Digital. Du kannst ja sehr, sehr gut messen, solche Sachen, also von dem, wie viele Leute haben es gesehen, wie viele Leute haben reagiert, aber auch, wie viele haben am Ende gekauft. Auch da machen wir Tests. Und stellen halt fest, dass es durchaus funktioniert, gerade so im Lokalen. Ich habe ein Beispiel aus Polen, jetzt relativ frisch, mit einem lokalen Influencer eine Kampagne gemacht. Der ist Brillenträger, der hat das Ganze ausprobiert, der ist Fielmann-Fan eigentlich und transportiert das dann in seinen Stories. Und dann verkaufst du auch schon mal ein paar Brillen dann online direkt über sowas. Eine Zielgruppe, die vielleicht vorher weniger schwer erreichbar war für uns.
Kurz in eigener Sache. Ja, du hast es vielleicht schon gehört, du hast es schon mitbekommen. Am 4. Oktober ist mein neues Buch erschienen. Mein neues Buch nennt sich "Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business." Ja, und ich glaube, das trifft mitunter fast auf allen Branchen und Bereichen zu. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich dein Mitbewerb. Aber worum geht's? Ja, wir leben in volatilen Zeiten mit den verschiedensten Krisen und Herausforderungen. Mit einer hohen Inflation und einer Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und einer Investitionsbremse in vielen Unternehmen und Bereichen. Gleichzeitig sind Produkte und Dienstleistungen austauschbarer geworden. Die Konkurrenz oder der Mitbewerb ist auch oft immer nur einen Mausklick entfernt. Und genau aus diesen Gründen ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema Marketing, Sales und Kommunikation zu beschäftigen. Denn genau das sind die Punkte, in denen du dich am besten von den anderen abheben kannst. Wie schon gesagt, Produkte und Angebote sind austauschbar. Die Qualität stimmt ohnehin bei den allermeisten, doch der größte Hebel ist die Kommunikation. Wie treten Unternehmen am Markt auf? Wie kommunizieren sie? Und wie werden sie von Kunden auch verstanden? Denn eines ist klar, Menschen kaufen nicht immer die besten Produkte, sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich die, die besser kommunizieren, die, die im Markt verstanden werden und die, die die Probleme ihrer Kunden lösen. Und all das findest du auf 208 Seiten in meinem neuen Buch. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Also geh einfach mal rein in die Shownotes oder geh einfach auf Amazon oder auch in die Buchhandlung. Frag nach meinem Buch, nach meinem Namen, Harald Kopeter, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Kaufe es, lies es, setze es um und schreib mir ein Feedback. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach eine Rückmeldung gibst zu meinem Buch, ob du was drinnen gefunden hast, ob es dir weitergeholfen hat. Ja, ich freue mich darauf. Und jetzt geht's weiter im Podcast.
Jetzt hast du gerade gesagt, ein Beispiel Polen, ne, ihr seid in vielen Ländern unterwegs, auch in den USA. Was sind denn vielleicht für dich die herausstechenden Unterschiede jetzt einmal von Land zu Land? Was funktioniert in einem Land gar nicht und in einem anderen Land vielleicht sehr, sehr gut? Hast du da so zwei, drei Beispiele für uns?
Ich glaube, man muss am Anfang sich einmal darüber bewusst sein, dass das Thema Optik im Speziellen in den Ländern sehr, sehr unterschiedlich auch funktioniert. Also von der Regularik beispielsweise, ne, du hast Länder, in denen gibt es halt sehr harte medizinische Auflagen, bevor du etwas verkaufen kannst. Also in UK beispielsweise kannst du keine Kontaktlinsen oder Brillen kaufen ohne Rezept. Ja, also da musst du immer irgendwie vorher ein Rezept haben. USA hast du gerade angesprochen, das ist ein Markt, der beispielsweise sehr versicherungsgetrieben ist. Also haben viele Menschen über ihren Arbeitgeber eine Versicherung, ich glaube 80% so ungefähr, ne? Also relativ große Größenordnung und dementsprechend ist es ganz anders. Also da musst du diese Klaviatur auf jeden Fall auch beherrschen. Jetzt rein aus der Kundenperspektive, wenn du über Marketing sprichst, hast du halt regionale Unterschiede, ne? Also ich finde Italien immer sehr faszinierend. Die Italiener sind ja sehr fashion-orientiert, ja. Und wenn du in Italien unterwegs bist, die tragen halt alle riesengroße Plastikbrillen, ja. Manche, würde ich sagen, so in Deutschland wird das keiner machen oder in Österreich viel zu groß. Dementsprechend musst du auch gucken, dass du in deinem Marketing genau das auch positionierst. Also Sortiment muss passen. Das, was du dort auch entsprechend an Service bietest, muss halt passen. Das im Mix mit entsprechendem lokalen Marketing ist etwas, was dann sehr, sehr gut funktioniert.
Also ich würde mal sagen, so Best Practices aus Marketing-Learnings können wir schon übertragen und das ist schon etwas, was wir zentral ganz gut können, also sowas wie Performance-Marketing. Wenn es aber um die Kundenbedürfnisse geht, ist es, glaube ich, ganz wichtig, nah an den Menschen dran zu sein. Also da finde ich auch immer ganz interessant, wenn man jetzt zum Beispiel Deutschland und Österreich vergleicht, ne, sprechen die gleiche Sprache, wir haben ähnliche Werte und so weiter und so fort. Man sagt, also kann man ja alles gleich machen, aber wenn du dich natürlich an die Kunden und an den Markt anpasst, Stefan hat das Sortiment genannt, also mögen die Deutschen immer nicht so hören, aber tatsächlich sind die Österreicher viel, viel modeaffiner, ne? Also jetzt ganz
Danke.
ein bisschen mehr Geschmack als der durchschnittliche Deutsche oder anders formuliert, die modeaffine Zielgruppe ist halt größer, ne? In Deutschland gibt es auch sehr modische Menschen, aber vielleicht der durchschnittliche Deutsche guckt halt noch mehr aufs Geld. Also insofern sind wir so aus Deutschland kommend sehr, sehr auf Preis-Leistung konditioniert. Und in Österreich ist dann vielleicht dem einen oder anderen Kunden oder der einen oder anderen Kundin durchaus die Mode wichtiger. Und insofern würde ich jetzt mal sagen, wenn du dir jetzt die Kanäle anguckst, also wenn wir jetzt ganz weit gucken, ne, Osteuropa ist dann schon ein bisschen anders, oder Spanien als jetzt irgendwie Zentraleuropa. Ich würde mal sagen, im Kanalmix kann man ähnlich dann spielen in der deutschsprachigen Region. Aber was eben unterschiedlich ist, ist eben der Content, ne? Also sozusagen, vielleicht ist dann Mode, Stefan hat Italien genannt, ich habe jetzt Österreich genannt, ist dann vielleicht ein wichtigeres Thema in Graz, in Wien, in Österreich, als beispielsweise, weiß ich nicht, in Hamburg oder Hannover.
Jetzt hast du ja vorher erwähnt, 60% der Menschen tragen Brille. Und Europa ist ja schon ein riesig großer Markt in mit und auch. Was hat euch eigentlich dazu bewogen, in die USA zu gehen? Denn wie gesagt, 60% tragen Brille. In Europa haben wir was, 380 Millionen oder so. Ne? Also ist schon ein richtig großer Markt mitunter auch. Warum auch USA?
Wir haben einen Purpose, der heißt, wir helfen allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Das heißt, unser ganz langfristiger Anspruch ist tatsächlich, allen Menschen gutes Sehen, gutes Hören zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen. Und das war auch der wesentliche Treiber der USA. Also die USA sind sehr interessant, weil es dort eine Unterversorgung gibt. Also es sind, ich finde das ganz spannend, in Deutschland, aber auch in Österreich sind die Augenoptiker, wenn du so Befragungen anschaust, immer so mit die beliebteste Berufsgruppe Service-Dienstleister. Also durchschnittliche Österreicher ist extrem zufrieden mit seinem Augenoptiker in den USA und dann geht die ganze Reihenfolge runter. In den USA ist es genau andersherum. Die Augenoptiker in den USA sind somit die unbeliebteste Dienstleistergruppe überhaupt, sagt man. Aber ist ja, ob jetzt in Österreich oder in den USA, die helfen doch Menschen zu sehen und kümmern sich um die. Also verstehe ich gar nicht. Und wenn du das dann ein bisschen weiter anguckst, gibt es ein paar marktspezifische Gründe. Stefan hat es schon gerade angesprochen. Der US-Markt ist relativ kompliziert mit einem komplexen Versicherungswesen, Regulatorik, hohe Markteintrittsbarrieren. Und das führt dazu, dass in den USA beispielsweise du knapp 2 Wochen wartest, bis du einen Sehtest hast. Nicht wie bei uns in Österreich, wo du einfach reinlaufen kannst, wie du uns vorhin erzählt hast, als du mal auch bei uns in der Niederlassung warst und zack, bist du sofort dran oder nach 10 Minuten, sondern in den USA musst du tatsächlich 2 Wochen warten. Das finden die Leute nicht so gut. Genauso finden sie nicht gut, dass sie von ihrem Arbeitgeber, von ihrer Versicherung zwar Geld bekommen, aber während du im Geschäft bist oder auch online einkaufst, weißt du gar nicht, was du am Ende dann bezahlst, sondern das kommt immer nur bei der Endabrechnung raus. Also suchst du dann irgendwie eine Brille aus für 300, 400 Dollar und am Ende sagst du dann, bezahlst du jetzt die Versicherung oder nicht? Und dann sagen, ja, also 200 Dollar werden übernommen, aber 200 müsstest du selber bezahlen. Und dass das nicht während der Customer Journey sichtbar ist, ist sehr frustrierend für die USA. Und dann gibt es noch eine ganze Menge anderer Faktoren. Also kurzum, ganz viel Potenzial, Kunden da glücklich zu machen. Und als kundenorientiertes Unternehmen finden wir das sehr spannend. Und gleichzeitig, wenn wir das natürlich gut machen, kann man da auch gut Geld verdienen. Der US-Markt beispielsweise hat zwar nur viermal so viel Einwohner wie jetzt beispielsweise Deutschland, ist aber zehnmal so groß vom Marktvolumen. Nicht zuletzt, weil die Menschen eben sehr, sehr viel Geld für ihre Brillen dort ausgeben. Und als der Preisführer und als jemand, der qua Historie schon Preis-Leistung immer angeboten hat, finden wir das natürlich extrem spannend, sowohl um den Kunden zu helfen, aber es ist natürlich auch wirtschaftlich eine ganz spannende Möglichkeit für uns.
Und ihr habt aber auch die Möglichkeit, in den USA Preisführer zu werden oder seid dort auch Preisführer?
Das ist sicherlich ganz genau Teil unserer Positionierung. Also in den USA, wie gesagt, haben die meisten Menschen eine Versicherung. Das ist ein bisschen wie in Österreich. Da zahlt ja die Kasse zum Beispiel nicht für die Brille, aber sie zahlt fürs Hörsystem. So, wenn wir jetzt mal diesen Markt als Beispiel nehmen, weil in den USA zahlt die Kasse ja auch für deine Brille. Wenn die Kasse zahlt, dann ist der unterscheidende Faktor eben nicht der Preis, sondern die Preis-Leistung. Also die Frage bei dem Hörsystem ist in Österreich, was kriege ich denn für meine Kassenleistung? So, dann sagen wir, kriegst hier eine riesen Auswahl an Markenhörsystemen, wo du vielleicht bei anderen dazu bezahlen musst. Gleiche Logik in den USA. Der durchschnittliche Amerikaner interessiert sich nicht dafür, was dein Preis ist. Er interessiert sich dafür, was der für seine Versicherungsleistung kriegt. Und da muss natürlich die Antwort sein, du kriegst bei uns die breiteste Auswahl, die tollsten Produkte, die dünnsten Gläser, die schönsten Marken für deine Kassenleistung und musst nichts dazu bezahlen. Das ist ein bisschen wie, bevor die Kassenleistungen abgeschafft wurden. Also wer sich noch dran erinnert, ich sag mal so vor 20 Jahren und davor, gab es den Brillenschick zum Nulltarif. Da hat man gesagt, sozusagen kriegst du hier eine ganz tolle Brille. So sind wir ja bei Firmen groß geworden.
Jetzt gibt es 993 Filialen in Europa und 82 in den USA aktuell. Wie wird das Ganze, sagen wir mal, in 10 Jahren aussehen? Wie würdest du meinen, bist du dann bei 1000 Filialen in den USA und bei 1200 in Europa? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viel Potenzial siehst du noch in Europa? Und wie viel Potenzial, du hast ja gesagt, das Potenzial ist in den USA 10-mal höher oder 8-mal höher mitunter als wie in Deutschland. Wie viel Potenzial seht ihr dort so über die nächsten Jahre? Also auch in Filialen.
Also ja, ein riesiges Potenzial. Das Problem ist immer, die Zeit ist begrenzt und die Anzahl der schlauen Köpfe ist begrenzt. Also insofern muss man sich immer überlegen, wo man dann zuerst vorgeht. Aber natürlich in den USA ist ein riesiges Potenzial. Der Markt ist 75 Milliarden groß. Also insofern, da kannst du wirklich sehr, sehr groß denken, um das mal so in kurz zusammenzufassen. Und jetzt gucken wir erstmal, dass wir die Kunden versorgen. Wir haben ja den Marktführer in Michigan übernommen. Und unser mittelfristiges Ziel ist da jetzt, in weiteren Bundesstaaten die Marktführerschaft zu übernehmen. Also dass wir gehen da so Bundesstaat für Bundesstaat vor und gucken, dass wir da wirklich eine herausragende Leistung für die Kunden erschaffen und dann die Kunden begeistern und binden. Und so verdienen wir unser Geld. Auch in Europa gibt es ein riesiges Potenzial. Die Fielmann-Gruppe, wir sind heute Marktführer in Zentraleuropa, also im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, auch Slowenien. Wir haben schon eine sehr starke Position in Osteuropa. Ich denke, dass wir da mittellangfristig sicherlich auch in vielen Märkten die Marktführerschaft übernehmen werden. Wir wachsen da sehr stark in Polen, in Tschechien. Wir haben eine ganz starke Position in der Ukraine, die sich jetzt zum Glück wieder ein bisschen erholt, auch wenn es im Krieg ist. Und wir sind im Moment die Nummer 2 in Spanien, werden da, denke ich mal, auch mittelfristig die Marktführerschaft übernehmen. In Italien gibt es noch ganz viel Raum und in Frankreich haben wir noch nicht mal angefangen. Also kurzum, in den USA extrem viel Potenzial, aber auch in Europa noch viel Potenzial. Und selbst in den bestehenden Märkten, in Deutschland und der Schweiz beispielsweise, haben wir über 50% Absatzmarktanteil. Also mehr als jede zweite Brille wird bei Fielmann gekauft. Der gleiche Anteil in Österreich liegt nur knapp bei 35%. Also ich glaube, können wir in Österreich unseren Job noch ein bisschen besser machen, die Kunden begeistern. Und dann gibt es da auch einigen Raum noch in Österreich, dass wir die Kunden begeistern können. Da haben wir also auch noch einiges vor.
Wenn aktuell 60% der Menschen eine Brille tragen, ist es auch so, dass ich würde mal sagen, vielleicht weil ich selber keine hatte, aber vor 20 Jahren haben, glaube ich, nicht 60% der Menschen eine Brille getragen. Ist es auch so, dass jetzt in die Zukunft gedacht ist, so ist, dass die Leute leider vielleicht auch immer schlechter sehen, dass sich auch dieser Anteil verändert?
Definitiv. Also der Markt wächst. Das sind sogar mehr als 60% aller Menschen, die eine Brille tragen. Und dann gibt es ja nochmal auch eine ganze Menge, die Kontaktlinsen tragen. Also der Anteil ist schon relativ hoch. Der wird aber weiter steigen. Dann vermuten Wissenschaftler einen Zusammenhang zwischen dem, dass wir immer an unseren Geräten hängen, also vom Bildschirm, vom Handy und so weiter und so fort. Vor allem in jüngeren Jahren, weil sich dann das Auge darauf optimiert, ne, sagt, aha, der Mensch möchte also hier in der Nähe gucken. Dann baue ich mal das Auge um, bis wir 25 sind. Wächst ja das optische System, was sich Auge nennt, noch und optimiert sich halt drauf. Deswegen ist für alle Eltern immer ein guter Tipp zu schauen, dass die Kinder rauskommen und auch mal in die Ferne gucken und für jeden von uns, der im Büro sitzt, auch mal zwischendurch aus dem Fenster rauszugucken. Das führt natürlich dazu, dass der Markt wächst. Also es gibt mehr Menschen, die fehlsichtig sind und eine Brille brauchen. Und dann hast du natürlich den demografischen Wandel. Das heißt, selbst wenn du nicht fehlsichtig bist, brauchst du ja in deiner zweiten Lebenshälfte eine Brille für das Nahsehen. Und dadurch, dass die Bevölkerung altert quer durch Europa, führt das natürlich auch nochmal dazu, dass mehr Menschen Brillen brauchen. Das heißt, da gibt es ein Marktwachstum von ungefähr 3% pro Jahr, einfach nur, weil mehr Menschen Brillen benötigen.
Was sind denn mitunter so die Trends jetzt vielleicht? Was hat sich denn noch ein bisschen geändert so in den letzten Jahren oder so? Oder wird sich jetzt noch vielleicht verändern? Du hast vorher gesagt, jetzt ist es vielleicht ein bisschen zurückgegangen, dass man sich nur alle 4 Jahre oder so eine neue Brille kauft, weil die Leute natürlich etwas sparen oder so etwas. Aber ist irgendetwas zu beobachten, warum sich Leute vielleicht doch öfter etwas Neues kaufen auch? Oder gibt's etwas? Also für mich jetzt einmal schnell gesagt, die letzte große Revolution war vielleicht einmal die Gleitsichtbrille, oder? Damit ich nicht zwei jetzt einmal wechseln musste. Aber ist da irgendetwas im Kommen, wo man sagt, okay, das wird nochmal einen richtigen Schub geben? Eine Datenbrille oder und, wie sie ja schon seit vielen Jahren immer rumgeistert auch bei uns. Seht ihr da irgendetwas auf dem Schirm? Beobachtet ihr da irgendetwas, ohne irgendwelche Geheimnisse auszuplaudern? Klarerweise werde ich mir ohnehin nicht sagen. Aber was seht ihr so mitunter kommen?
Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Themen. Das ist ja das Schöne und Spannende. Und das eine oder andere davon werden wir sicherlich treiben. Ich glaube, es gibt allgemeine Markttrends, wie du das gerade beschrieben hast. Die Brille hat sich vollends zum Modeaccessoire etabliert. Das ist wie ein Schmuckstück, sitzt ja im Gesicht. Das bedeutet, dass sicherlich die Modisierung oder wie du das nennen möchtest, also die Tatsache, dass Mode eine immer wichtigere Rolle in der Brillenoptik spielt, das wird sich sicherlich fortsetzen. Dann gibt es kürzer laufende Trends, da haben wir beide keine Glaskugel. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Kaufzurückhaltung hängt natürlich massiv von der Konsumstimmung und von auch der wirtschaftlichen Entwicklung von Europa ab, ne? Das ist aber dann eher etwas Kurzfristigeres. Und ansonsten gibt es, glaube ich, ganz viele spannende Themen am Horizont. Ich nenne mal ein, zwei Stichwörter, damit ich Stefan das nicht alles wegnehme. Also ich sag mal, Smart Glasses sind ein spannendes Thema, aber das kommt und geht immer mal wieder. Ein Durchbruch hat es noch nicht erlebt. Wenn ein Durchbruch kommt, ganz spannendes Thema. Wie wir einkaufen in Augenoptik, Hörakustik, da gibt es, glaube ich, ganz viele ganz spannende Sachen, weil der Kundenwunsch ist ja da. Der Kunde möchte seine Brille komplett online kaufen. Er möchte nur dabei nicht auf Qualität verzichten. So, das ist sicherlich etwas, was kommt, und zwar für immer mehr Kunden. Wir können das für viele Kunden heute schon in Österreich anbieten, aber das wird sicherlich in Zukunft für immer mehr Kunden möglich, dass man dann auch vielleicht irgendwann den Sehtest online machen kann und dass man auch mit höheren Sehstärken Gleitsichtbrillen online kaufen kann. Das wird sich sicherlich verändern, und es kommen auch die ein oder anderen sehr spannenden Omnichannel Services neu hinzu. Das ist Stefans Metier. Insofern, was sind denn so Sachen, auf die du dich freust in den nächsten Jahren?
Also ich glaube, erstmal so eher so kurzfristig orientiert, in den nächsten Jahren tatsächlich wird dieser Ausbau des Omnichannel-Geschäftsmodells das Spannendste sein. Also tatsächlich Features zu haben, die auf das einzahlen, was eigentlich bei der Brille so spannend ist. Nämlich jede Brille ist ein persönliches Produkt, also es ist personalisiert. Es gibt keine Brille, die gleich ist wie eine andere. Und das hat natürlich ganz, ganz viel Potenzial. Das schreit ja eigentlich nahezu danach, biete dem Kunden noch etwas an, wenn ich schon etwas über ihn weiß. Und wenn ich die Sehwerte beispielsweise habe, du hast jetzt heute eine Brille gekauft, du hast erzählt, du brauchst eine Lesebrille, vielleicht brauchst du noch eine zweite. Fandst du die ganz schick, die du gekauft hast, gab es noch eine andere Farbe. Hast du nicht gekauft, kann ich dir anbieten.
Eine Gleitsichtbrille, dann braucht man die nicht immer auf- und absetzen.
So, genau, falls es dann doch noch kommt, dass du auch kurzsichtig werden sollst.
Es wird kommen, ich weiß es schon.
Okay, will ich auf jeden Fall heute als Kunden gewinnen, ist ja schon mal super, dann bist du mit dabei. Dann kannst du das eben auch digital ausprobieren und kannst halt hier auch dein Kundenerlebnis einfach über mehrere Kanäle verteilen und kannst genau das machen, was du gerne tun möchtest. Du kannst Zeit sparen, kannst es bequemer haben. So, wenn ich über längerfristige Sachen nachdenke, dann ist, Marc hat es gerade angesprochen, sowas wie Smart Glass ist natürlich super, super interessant, ne? Das ist durchaus im Endkundenbereich noch nicht so richtig erfolgreich, aber große Firmen wie Meta oder Apple investieren ja Milliarden, ne? Also die Apple Vision Pro, die jetzt gerade rausgekommen ist, das ist so die erste greifbare jetzt auch von Apple tatsächlich. Das wird weitergehen, das wird also kommen. Dieses Thema Wearables ist eins, das wird es in den nächsten Jahren beschäftigen. Also unsere Kinder werden ganz andere Sachen erleben in der Experience, ne? Wo wir heute ein Handy gucken oder auf ein Notebook, werden die ganz andere Sachen machen. Und da reinzugehen und sich damit zu beschäftigen, gar nicht mal selber sowas zu bauen. Also ich glaube, wir haben niemals vorgehabt, selber eine eigene Smart Glasses rauszubringen. Das macht für uns auch gar keinen Sinn. Aber mit dabei zu sein als der Optik-Part in so einem Thema. Und ich sage da ein Beispiel. Wir haben in eine Firma investiert, ein israelisches Startup, das heißt Deep Optics. Die machen digitale Gläser. Also quasi, wenn so ein Glas, was du heute in der Brille hast, das wird ja geschliffen. Und da brauchst du es nicht mehr. Du hast halt eine Scheibe drin, die dann, kannst du über eine App die Stärke einstellen. Wie cool ist das? Stell dir mal vor, was das für eine Disruption eigentlich sein könnte im Markt, wenn das im Smart Glasses Bereich beispielsweise in jeder Brille drin wäre. Ne?
Brauchst also du keine. Stellt sich darauf ein,
genau,
wie deine Pupille sich hinbewegt und zoomt dann auf die Dinge, die du gut findest. Also das ist natürlich alles noch im Prototypenstadion. In einzelnen Niederlassungen bieten wir schon an, testen zusammen mit diesem Startup. Aber es ist natürlich spannend, was daraus werden kann.
Genau.
Der letzte Punkt, den ich noch sehr, sehr spannend finde, ist, und da siehst du ja auch unsere Geschäftsentwicklung, die dahin geht. Wir haben ja tatsächlich den Brillenmarkt revolutioniert, ne? Sowohl in der Auswahl als auch im Einkaufserlebnis, Garantien, Kundenfreundlichkeit. Das Gleiche machen wir gerade in der Hörakustik. Das läuft extrem gut. Da wachsen wir seit vielen, vielen Jahren zweistellig. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, weil du da noch tradiertere Geschäftsmodelle hast, tradiertere Prozesse. Und also ich finde da so Dinge zum Beispiel so spannend in der normalen Hörakustik-Customer-Journey. Ne? Da musst du dann irgendwie 6-7 Mal hin und her laufen zwischen HNO-Arzt und Augenoptiker und so weiter und so fort. Und da bietet natürlich die Digitalisierung ganz viele Möglichkeiten zu sagen, Mensch, können wir das nicht angenehmer für die Kunden machen? Kann man nicht Daten digital übertragen? Kann man nicht dem HNO-Arzt digital Dinge zur Verfügung stellen, der sagt, ja, das ist in Ordnung, dass die Kunden nicht immer hin und her laufen müssen? Und was wir da auch sehen, ist, dass sicherlich die Augenheilkunde und die Augenoptik weiter verschmelzen wird. Das bedeutet, was du heute hast, durch den demografischen Wandel gibt es nicht nur eine höhere Nachfrage nach Brillen, sondern auch eine deutlich höhere Nachfrage nach augenärztlichen Leistungen. Gleichzeitig quer durch Europa gehen immer mehr Augenärzte in Rente. Die Anzahl und wenige kommen nach. Das heißt, die Anzahl der Augenärzte geht runter, die Nachfrage geht aber hoch. Und diese Lücke, ne, die wird bisher noch nicht sauber geschlossen, weil eben es Anbieter gibt, die das versuchen und sagen, wir disruptieren jetzt den Gesundheitsmarkt und so weiter und so fort. Und das finden die Kunden vielleicht nicht immer so klasse. Die wollen nicht unbedingt eine disruptierte Augenvorsorge haben, sondern die wollen ja eigentlich eine Kollaboration. Und was wir da machen in der Schweiz und in Deutschland, das werden wir sicherlich auf absehbare Zeit auch in Österreich testen und mit Augenärzten besprechen, ist, wie können Augenoptiker und Augenärzte besser zusammenarbeiten, um für die Kunden ein gutes Erlebnis zu haben. Heute ist die Regulatorik quer durch Zentraleuropa so, dass die Grenze ganz, ganz klar da verläuft, dass der Augenoptiker ist der Partner für das gute Sehen, macht einen Sehtest und bestimmt dann die richtigen Gläser, passt die Brille an. Aber immer wenn es um irgendwas Gesundheitliches geht, ist der Augenarzt der Ansprechpartner. Das ist, glaube ich, auch gut so und das soll auch so bleiben. Aber was so unsere Vision ist, dass man sagen kann, Mensch, wir könnten ja die ein oder andere Messung für den Augenarzt vornehmen. Wir schicken die Daten rüber und dann geht der Augenarzt auf die Kunden zu, die tatsächlich einen Bedarf haben. Weil am Ende sollte jeder regelmäßig mal zum Augenarzt gehen, aber weil eben nicht genug Kapazität zur Verfügung steht, erblinden in Deutschland jedes Jahr Tausende von Menschen. Und in Österreich werden es auch Hunderte sein. Und das ist unnötig. Das müsste eigentlich gar nicht sein. Wir müssten nur mehr Menschen dazu bewegen, dass sie tatsächlich auch eine Augenvorsorge wahrnehmen, damit wir die rausfischen können, die tatsächlich eine Augenerkrankung oder Auffälligkeiten haben. Das will ich als Augenoptiker gar nicht bewerten. Das muss der Augenarzt bewerten und sagen, der Kunde ist kritisch oder der ist kritisch. Aber wir haben die ganzen hochmodernen Geräte ohnehin da. Wir haben qualifiziertes Fachpersonal. Wir haben Menschen, die unglaublich gerne mit Augenärzten zusammenarbeiten und auch nicht denen ihr Geschäft kaputt machen wollen, sondern eigentlich nur die Messung machen und das rüberschicken, damit die Augenärzte mit den Kunden oder mit ihren Patienten, nennen sie die ja dann, reden können und sagen können, oh, den Herrn Müller oder die Frau Meier unbedingt bitte zu mir kommen, weil ich habe da was im Auge erkannt und das müssen wir uns sofort angucken. Das finde ich persönlich total spannend, weil man eben, man kann Menschen die Augenlicht erhalten, man kann Krankheiten erkennen, man kann frühzeitig Dinge behandeln und damit tatsächlich Menschenleben verbessern. Da sehe ich ganz, ganz viel Potenzial und das ist, glaube ich, auch so unsere DNA, also Prozesse kundenorientiert zu digitalisieren.
Seht ihr eigentlich irgendetwas auf dem Horizont? Ihr seid da natürlich ganz tief drinnen, denn auch was euer Geschäftsmodell beziehungsweise vielleicht auch einmal beschädigen kann, kann vielleicht eine Sehstörung, kann das auch einmal geheilt werden. Als Beispiel jetzt, nicht, wir kennen jetzt die Abnehmspritze, nicht, und Oprah Winfrey hat gesagt, nicht, was soll ich noch zu Weight Watchers gehen, nicht, also wenn es jetzt die Abnehmspritze geht, nicht, also ich will essen können einfach, was ich will und wann ich will, nicht, und dann Spritze dazu, nicht, also da können manche ihre Geschäftsmodelle ja mitunter einstampfen, nicht, und die Aktie von Weight Watchers ist, glaube ich, massiv runtergegangen auch. Seht ihr da irgendetwas auf dem Horizont oder irgendwo, wo man sagt, ja, da müssen wir auch hinschauen und uns das genau anschauen, wie wir damit dabei sein können?
Definitiv. Also wir haben dafür sogar eine ganze Einheit, die heißt bei uns Fielmann Ventures und viele unserer tollsten Innovationen, also das, was ich eben beschrieben habe mit der Vernetzung zwischen Augenoptik und Augenheilkunde, kommt beispielsweise aus der Fielmann Ventures. Das war jetzt sozusagen eher ein Thema, wie können wir Mehrwerte für Kunden schaffen. Aber die schauen sich auch genau die Themen an, die Stefan vorhin erwähnt hat, zum Beispiel Smart Glasses. Das bedeutet, die beschäftigen sich durchgehend mit der Disruption unserer Produkte oder der Disruption unseres Geschäftsmodells. Kann man ein paar Beispiele nennen und wen es interessiert, schlage ich auf jeden Fall vor, redet mal mit der Fielmann Ventures. Die kennen sich, glaube ich, aus in unserem Markt weltweit wie kein zweiter Einheit. Beispielsweise ganz spannend, was passiert mit dem Kundenverhalten durch die ganze Technologie, die Apple eingeführt hat, mit den AirPods und so weiter und so fort und was das mit der Hörakustik macht. Super spannend. Wir haben durchgehend bestehende und auch schon seit vielen Jahren existierende Produktdisruptionen durch Kontaktlinsen. Ne? Wenn die Menschen Kontaktlinsen tragen, tragen sie meistens noch eine Brille irgendwie nebenher fürs Auto fahren, aber im Grunde genommen, wenn jemand eine Kontaktlinse trägt, ist er nicht mehr Brillenkunde oder nicht mehr so viel. Augenlaser, ne, ist ein Riesenthema, wenn man sagt, wenn du jetzt sagst, kann man heilen. Am Ende wird da ein Teil deiner Kornea, also sozusagen deiner Hornhaut, abgetragen oder eben etwas anderes am Auge operiert oder Intraokularlinsen eingesetzt, um dir ein besseres Sehen zu ermöglichen. Das sind alles Themen, die einen Einfluss haben können aufs Geschäftsmodell. Stefan hat die Smart Glasses erwähnt. Wenn auf einmal ein Digitalkonzern jetzt das in den Markt reindrückt, dann monetarisiert er das ja vielleicht gar nicht mehr über den Verkauf seiner Smart Glasses, sondern über die Daten. Ne? Das heißt, das sind ganz spannende Themen, die wir uns angucken. Und den Ansatz, den wir da wählen, ist, wir fangen meistens an mit Research. Wenn wir spannende Unternehmen finden, oftmals sind das eher Startups als Konzerne, aber wenn wir da spannende Themen finden, machen wir Kooperationen. Und wenn etwas besonders spannend ist, dann investieren wir auch gerne. Also wir haben da so eine Handvoll Unternehmen, die wir auch investiert haben, beispielsweise im Umfeld virtuelle Realität, im Kontext von Smart Glasses. Das sind Themen, die gucken wir uns unglaublich gerne an. Und ja, natürlich, unser Markt ist so schnelllebig, wie die Kunden das sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir Fehlsichtigkeit heilen können. Und ich würde mich freuen, wenn wir eine Rolle da spielen können, das zu verbessern. Und solange wir sie noch nicht komplett heilen können, können wir das so einfach, so schnell und so preiswert wie möglich machen, dass das korrigiert werden kann.
Das kann auch sein, dass es in 15 Jahren die Augenklinik Fielmann gibt, nicht in jeder Fußgängerzone wo man kurz reingeht. Nicht?
Ein denkbarer Weg. Die Erfahrung der Vergangenheit hat gezeigt, dass meistens du spezifische Fehlstellungen oder spezifische Themen machen kannst. Also zum Beispiel, wenn du dich lasern lässt mit, sagen wir mal, 30, weil du eine höhere Sehstärke hast, dann brauchst du trotzdem mit 45 wieder deine Lesebrille. Also das ist dann nur eine Frage der Zeit. Also da ist der Augenoptiker, mein Vater hat immer gesagt, der Augenoptiker kann warten.
Verstehe. Lieber Marc, lieber Stefan, herzlichen Dank für diesen tollen Einblick in die tiefe Welt, nicht? Also jetzt der Optiker, der Augenoptiker des Marktführers in Zentraleuropa. Es war wirklich ganz, ganz spannend. Zum Schluss vielleicht abwechselnd an euch noch eine kurze Frage zu eurer persönlichen digitalen Welt. Vielleicht beginnend beim Marc. Wo trifft man dich eher, beim Online-Shoppen oder im Shopping-Center?
Das kommt total auf das Produkt an. Also ich würde sagen, bei einigen absolut im Shopping Center. Also ich finde zum Beispiel Mode oder so ist was für mich, das würde ich angucken, anfassen. Meine Brille würde ich mir auch eher in der Niederlassung aussuchen. Aber bei ganz, ganz vielen anderen Dingen steht man abends irgendwie im Bad und sagt, hoppla, da fehlt mir noch was. Zack, 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 wird alles online geshoppt. Also ich würde sagen, vom Insgesamtumsatz würde ich sagen, geht bei mir 60-70% fast schon eher online. Aber bei einigen Produkten ist mir dann doch wichtig, sie anzufassen und sie zu verstehen. Und da bin ich dann doch eher in der Stadt als im Shoppingcenter.
Verstehe. Stefan, eine Frage an dich. Wenn du ein kleines Wehwehchen verspürst, gehst du eher zum klassischen Hausarzt oder konsultierst du Dr. Google am PC?
Also ich eher Letzteres, denke ich, zuerst. Und auch dann den Arzt zu finden, ist für mich halt eine reine Online-Journey. Mit DocLib und solchen Sachen kann man ja extrem gut auch den passenden Arzt finden. Ich hätte gedacht, ich hätte mich auch gefreut, ich kann die Frage beantworten mit dem Shopping. Bei mir ist es tatsächlich so, dass online schon immer deutlich stärker war. Aber ich merke gerade mit Kindern, und ich habe zwei Mädels, wird es halt immer mehr stationär. Aber dann eigentlich gar nicht mehr weniger für mich, sondern eher für sie. Das ist tatsächlich faszinierend, dass die Kids heute gar nicht diese Unterscheidung machen, online und offline, sondern die gehen halt dahin, wo es für sie gerade am besten passt. Und da zählt so ein klassischer Bummel im Einkaufszentrum genauso dazu, wie danach irgendwie lange online zu recherchieren und Sachen zu kaufen.
Vielleicht noch eine kurze Frage an Marc. Wenn du ein Buch zur Hand nimmst oder wie konsumierst du Bücher? Klassisches Buch, Hörbuch oder Kindle?
Also ich habe fast gar nicht Hörbücher gemacht, aber durch diese Podcasts bin ich durchaus auf die Idee gekommen. Das finde ich jetzt besser und ansonsten eher klassisches Buch, weil ich habe große Bücherregale und habe so das Ziel, dass man die irgendwann dann gefüllt hat und dann auch mal drauf gucken kann und sich mal mit einem Freund oder mit Familie da hinsetzt und sagt, Mensch, zu dem Thema hier, zack, das Buch. Und das ist irgendwie was anderes, finde ich, als einen Link zu schicken. Also ein Buch in die Hand zu nehmen, finde ich schon gut.
Verstehe. Wunderbar. Herzlichen Dank für eure tollen Antworten. Auch herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen tiefen Einblick. Herzlichen Dank dafür.
Gerne. Danke dir. Hat ganz viel Freude gemacht. Dankeschön.
Und ich gehe mit Sicherheit auch demnächst wieder mal bei euch in der Filiale vorbei, hier in Graz in der Herdengasse, weil ja, vielleicht brauche ich für den Sommer wieder eine schicke Brille. Mal sehen. Super. Das, liebe Leute, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.